dass Jesus das gemacht hat. Und das ist sicher die Grundlage eben unseres ganzen Glaubens. Wenn Jesus nicht gekommen wäre, wenn Gott nicht Mensch geworden wäre, wenn Jesus nicht gekreuzigt worden wäre, wenn Jesus nicht die Sünden der Welt auf sich genommen hätte, dann hätten wir nicht den Zugang zu Gott und dann wäre es überhaupt nicht möglich, Christ zu sein. Und deswegen finde ich so schon was ganz Besonderes irgendwie dieser Karfreitag, weil irgendwie das, was Jesus gemacht hat, die Grundlage für alles ist, was wir heute sind und haben. Und man kann echt sagen, irgendwie ohne Jesus, ohne Karfreitag, demnach auch, irgendwie hätte es keine Jesus-Freaks gegeben, würde es keine Errettung geben, würde keiner von uns in den Himmel kommen. Und deswegen finde ich, ist es einfach irgendwie ein guter Moment, auch mal irgendwie innezuhalten und an das denken, zu denken, was da passiert ist. Und es ist ja so, dass die meisten von uns wahrscheinlich so ein etwas gespaltenes Verhältnis zu Feiertagen haben. Und ich muss auch sagen, dass mir selber das fast entgangen wäre, dass Ostern ist. Also klar, ein paar Leute haben mir das gesagt, es ist Ostern und wenn man durch die Stadt geht, stehen wieder überall Hasen rum und Eier hängen in den Bäumen und so. Aber irgendwie trotzdem ist mir das gar nicht so bewusst geworden. Bin heute Morgen spazieren gegangen, bisschen beten gewesen und wollte mir ein Brötchen kaufen und dann ist mir aufgefallen, dass alle Geschäfte zu sind. Erst habe ich einen Schreck gekriegt, weil ich dachte, es ist ja die letzte Karstadt-Filiale bei uns auch dicht gemacht. Aber dann war das gar nicht, wie der Bäcker war auch zu, sondern wie meine, ach ja, klar, ist ja Karfreitag, ist ja Feiertag heute. Und vielleicht geht das irgendwie einigen von euch so, dass ihr gar nicht mehr so einen Bezug dazu habt irgendwie und dass wir auch gar nicht mehr genau wissen, warum eigentlich so Feiertage da sind und warum Gott das so eingerichtet hat. Denn es ist tatsächlich etwas, was Gott eingerichtet hat, dass es Feiertage gibt, an denen man irgendwie an wichtige Sachen denkt. Und wahrscheinlich ist uns das gar nicht mehr so richtig klar, warum das so ist. Und deswegen würde ich gerne ein paar Sachen aus der Bibel vorlesen, eben was darüber sagen, warum es cool ist, Feiertage zu haben. Das ist was, was jetzt nicht mal besonders christlich ist, sondern es hat es im Alten Testament schon gegeben. Ich habe meine Bibel vergessen, das ist jetzt hier nicht meine. Und zwar im Josua, da steht das, finde ich, sehr schön beschrieben. Josua 4, das ist also die Geschichte, wo das Volk Israel dann endlich ins gelobte Land kommt. Und vorher ist halt noch eine ziemliche Barriere zu überwinden. Der Jordan ist da und der Jordan hat gerade Hochwasser. Und es wäre schwer bis unmöglich gewesen, da durchzukommen, wenn Gott nicht ein Wunder getan hätte. Genau wie vor 40 Jahren, ein bisschen mehr als 40 Jahren, als Gott irgendwie das Rote Meer geteilt hat und das Volk Israel dann aus Ägypten auswandern konnte. Genau das Gleiche hat er dann auch gemacht und hat den Jordan geteilt, sodass es jetzt möglich war, wie für die Israeliten durchzugehen in das gelobte Land. Und dann heißt es hier, als nun das Volk ganz über den Jordan gegangen war, sprach der Herr zu Josua: Nehmt euch aus dem Volk 12 Männer, aus jedem Stamm einen, und gebietet ihnen: Hebt mitten aus dem Jordan 12 Steine auf, von der Stelle, wo die Füße der Priester stillstehen, und bringt sie mit euch hinüber, und legt sie in dem Lager nieder, wo ihr diese Nacht bleiben werdet. Da rief Josua die 12 Männer, die er bestellt hatte aus Israel, aus jedem Stamm einen, und sprach zu ihnen: Geht hinüber vor der Lade des Herrn, eures Gottes, mitten in den Jordan, und ein jeder hebe einen Stein auf seine Schulter nach der Zahl der Stämme Israels, damit sie ein Zeichen seien unter euch. Und wenn eure Kinder später einmal fragen, was bedeuten euch diese Steine, so sollt ihr sagen: Weil das Wasser des Jordans weggeflossen ist von der Lade des Bundes des Herrn, als sie durch den Jordan ging, sollen diese Steine für Israel ein ewiges Andenken sein. Da taten die Israeliten, wie ihn Josua geboten hatte, und trugen 12 Steine mitten aus dem Jordan, wie der Herr zu Josua gesagt hatte, nach der Zahl der Stämme Israels, und brachten sie mit sich hinüber ins Lager und legten sie dort nieder. Also der Sinn dahinter war einfach, dass Gott nicht wollte, dass irgendwann mal in Vergessenheit gerät, was da passiert ist. Deswegen mussten sie ein Denkmal bauen und die Idee dahinter war, jedes Mal, wenn irgendwann ein Israelit Sonntagsspaziergang macht und mit seinen kleinen Kindern da vorbeigeht und die fragen: Papa, was ist das für ein Steinhaufen? Dass er dann sagen konnte: Das war damals, als Gott den Jordan gespalten hat und wir trockenen Fußes durchgehen konnten. Daran wollen wir immer denken, wenn diese Steine da sind. Und es hat in Israel einen Haufen solcher Denkmäler gegeben. Immer wenn Gott irgendwas Großes gemacht hat, wurde ein Steinhaufen errichtet. Und man hat sich das gemerkt und hat immer wieder daran gedacht, dass Gott ein großes Wunder gemacht hat. Und es gab viele Feiertage, wo irgendetwas gefeiert wurde, was Gott an übernatürlichen Sachen seinem Volk erwiesen hatte. Damit es immer nicht mehr aus dem Gedächtnis irgendwie kommen konnte, wie übernatürlich und wie gut und gnädig Gott mit seinem Volk umgegangen ist. Und ich glaube, dahinter steckt irgendwie, dass Gott weiß, dass Menschen ziemlich leicht vergessen, wenn ihnen irgendetwas Gutes passiert ist. Und ich denke, wir alle sind so drauf, wir leben ziemlich im Jetzt und haben vielleicht auch noch ganz gute Kapazitäten, wenn es darum geht, uns eine schlimme Zukunft vorzustellen. Und man hat irgendwie immer viele Sorgen und man ist irgendwie total gefangen in dem, was jetzt ist und hat immer Gedanken irgendwie darüber, wie schlimm es gerade ist und was irgendwie alles passieren kann und gespannte politische Lage hier und Arbeitslosigkeit da und wie viele Sachen eigentlich schlimm laufen. Und man kommt irgendwie sehr leicht da rein, irgendwie, dass man immer sich den Gedanken sich darum dreht, wie schlimm alles ist und gar nicht mehr die Größe Gottes im Kopf hat. Und viele Leute oder auch, glaube ich, sogar viele Christen irgendwie setzen sich viel mehr irgendwie mit dem auseinander, was der Teufel in dieser Welt und in ihrem Leben machen kann und trauen dem Teufel viel mehr zu, irgendwie, was an schlimmen Sachen passieren kann, als sie sich mit dem auseinandersetzen, was Gott in ihrem Leben schon gemacht hat oder Glauben dafür haben, was Gott in der Zukunft noch alles tun kann. Und weil Gott das gewusst hat, hat er Israel gesagt, Leute, ihr müsst euch Feiertage einrichten, in denen ihr immer wieder dran denkt, was gegangen ist. Ihr müsst euch Denkmäler machen, ihr braucht Gedächtnisstützen, ihr braucht Eselsbrücken, damit ihr nicht alles wieder vergesst, was ich bei euch gemacht habe. Und ich glaube, in der gleichen Tradition ist es eigentlich, dass wir ein Kirchenjahr haben und dass so die wichtigsten heilsgeschichtlichen Tatsachen oder die wichtigsten Sachen, die Gott irgendwie gemacht hat, immer wieder im Jahr mal betont werden, damit man es nicht vergisst. Und damit wir uns dran denken, damit wir uns dran erinnern, wie das Jesus Mensch geworden ist. Dass wir uns daran erinnern, wie das ein Heiliger Geist gekommen ist. Dass wir uns daran erinnern, dass Jesus gekreuzigt worden ist und 3 Tage später, nämlich am Ostersonntag, wieder auferstanden ist. Dass wir uns an die Himmelfahrt erinnern, dass wir uns an alle diese wichtigen Sachen erinnern, die Gott in unserem Leben gemacht hat. Und auch wenn mich das persönlich eigentlich meistens genervt hat, also gerade Weihnachten nervt mich total, wie wenn alles wie rot-weiß angestrichen wird und überall wie fiese Weihnachtsschmuck da in den Fenstern blinkt und man die Ampeln fast nicht mehr sieht, weil überall alles blinkt und so, ist es trotzdem etwas, was mir heute irgendwie so beim Beten aufgefallen ist, dass ich es trotzdem cool finde eigentlich, dass es Möglichkeiten gibt, oder die Möglichkeiten quasi geschaffen sind, dass man sogar freie Tage irgendwie dafür hat, dass man an die Sachen denken kann, die Jesus in unserem Leben gemacht hat. Und im Neuen Testament hat Gott uns ein anderes Symbol gegeben, einen anderen Gedenkstein sozusagen. Bei uns ist es nicht mehr so, dass wir Steindenkmäler aufrichten, aber als Jesus gestorben ist, in der letzten Nacht, bevor er verraten wurde, die letzte Nacht, wo er mit seinen Jüngern zusammengesessen hat, da hat er ihnen auch ein Symbol gegeben, hat ihnen auch etwas wie ein Denkmal gegeben, woran sie festhalten konnten und was sie immer wieder machen sollten zu seinem Gedächtnis, also zur Erinnerung, irgendwie ein Ritual, irgendwie eine Sache, die sie immer wieder machen sollten, wenn sie zusammenkommen, um daran zu denken, was Jesus gemacht hat. Das ist, kennt ihr wahrscheinlich alle, hoffe ich mal, das Abendmahl. Und ich würde gerne irgendwie ein Abendmahl mit euch feiern. Und dann würde ich einfach gerne irgendwie, dass wir uns mal zusammen diese Geschichte anhören, wie Jesus gestorben ist, wie Jesus auch wieder auferstanden ist. Ich habe eine CD mitgebracht von der Volksbibel. Da sind ein paar Beats drunter und diese Geschichte ist vorgelesen. Und es dauert so ungefähr eine Viertelstunde. Und ich würde einfach gerne vorlesen, wie das Abendmahl eingesetzt worden ist. Und dann kommt das Abendmahl auch schon und wir hören uns diese Geschichte an und lassen diese Sachen mal rumgehen. Und machen uns das einfach mal richtig bewusst und denken dran, was Jesus für uns gemacht hat. Denn was ich von dem Herrn empfangen habe, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte, brach's und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Jesus, ich danke dir dafür, dass du für uns gestorben bist. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, das auch in unser Gedächtnis zu rufen. Jesus, ich bitte dich, dass wir keine Leute sind, die immer wieder vergessen, was du in unserem Leben getan hast. ist nur, dass wir Menschen sind, die daran sich immer wieder erinnern. Und ich danke dir, Jesus, dass du vor 2000 Jahren etwas gemacht hast, was unser Leben total verändert hat und was das Leben von jedem Menschen verändern kann. Jesus, ich danke dir dafür, dass du gestorben bist. Jesus, dass du gekreuzigt worden bist. Dass du das alles auf dich genommen hast, damit wir zu Gott kommen können. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns den Bibeltext echt aufschließt. Ich bitte dich, dass du uns das irgendwie mit dem Geist auch hören lässt, dass wir es erkennen und dass wir etwas davon mitbekommen, was du für uns getan hast. Und ich bitte dich, dass wir Menschen sind, die dankbar sein können dafür, irgendwie, dass du für uns gestorben bist. Und dass du uns die Freude irgendwie darüber richtig wieder spüren lässt, irgendwie, dass du das gemacht hast, Herr, und dass wir dadurch zu Gott kommen können. Jesus, ich freue mich wirklich darüber, Christ zu sein. Und auch wenn Karfreitag irgendwo ein Trauerfreitag ist und wir traurig sind, dass du das auf dich genommen hast, ist es trotzdem irgendwie auch ein guter Freitag. Aber ich weiß, dass du das für mich gemacht hast. Und ich danke dir dafür, Jesus. Kannst du anmachen, Friday Night?
Markus 15, 1-41. Jesus wird verurteilt und getötet. Die Gerichtsverhandlung unter Pilatus. Am nächsten Morgen gab es ein großes Meeting, wo ein Gremium aus den obersten Priestern, den Theologen, dem gesamten Hohen Rat und Männern, die was zu sagen hatten, zusammenkam, um über das weitere Vorgehen in der Jesus-Sache zu beraten. Dann fesselten sie Jesus und führten ihn zum Pilatus, der von der römischen Besatzungsmacht als Chef für das ganze Gebiet eingesetzt worden war. Pilatus fragte Jesus: Sind Sie der König von den Juden? Ja, Sie sagen es. Jetzt legten die Priester los und ließen erstmal ihre Anklageschrift vom Stapel. Pilatus fragte zwischendrin Jesus: Sagen Sie mal, haben Sie nichts zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Merken Sie nicht, was die hier gegen Sie vortragen? Jesus sagte aber keinen Ton, was Pilatus echt nicht raffen konnte. Die Juden wollen das Todesurteil. Nun war das so, dass Pilatus vor einiger Zeit auf den Dreh gekommen war, jedes Jahr am Tag vor der Passaparty jemanden aus dem Knast freizulassen. Die Leute konnten sich den sogar aussuchen. Unter den verhafteten Verbrechern, die heute ihre Verhandlung haben sollten, war ein Typ, der Barabbas hieß. Er war ein überführter Mörder, der im Untergrund gegen die Besatzer gekämpft hatte. Tierisch viele Leute standen um Pilatus und bedrängten ihn, doch den versprochenen Gefangenen freizulassen. Soll ich euch den König der Juden geben? Fragte Pilatus. Er hatte nämlich schon lange geschnallt, dass die religiöse Führungsebene der Juden Jesus nur verhaften ließen, weil sie neidisch auf ihn waren. Die Oberpriester machten aber Stimmung unter den Leuten, dass Barabbas freigelassen werden sollte. Pilatus war leicht irritiert. Was soll ich denn mit dem Typen anstellen, den ihr König der Juden nennt?
Todesstrafe, Todesstrafe,
brüllten alle. Warum denn? Was hat er denn Schlimmes getan? Fragte Pilatus. Aber die Crowd flippte bereits total aus.
Todesstrafe, Todesstrafe!
Weil sich Pilatus bei der Bevölkerung einschleimen wollte, wurde Barabbas tatsächlich freigelassen. Jesus wurde auf seinen Befehl ausgepeitscht. Dann übergab er ihn den Behörden zur Hinrichtung an einem Holzkreuz. Jesus wird gefoltert und verarscht. Die römischen Soldaten überführten Jesus in den inneren Bereich vom Regierungspalast. Die ganze Truppe wurde dann zusammengerufen. Einer zog Jesus einen roten Mantel über, ein anderer baute eine Krone aus einem Zweig, der viele Dornen dran hatte, damit er wie ein König aussehen würde. Dann verarschten sie ihn in einer Tour und verneigten sich theatralisch vor ihm.
Herzlich willkommen, werter Herr König, König der Juden!
Sie schlugen Jesus mit einem Eisenrohr auf den Kopf und spuckten ihm ins Gesicht und lachten ihn aus. Als das Spielchen keinen Spaß mehr machte, gaben sie ihm seine Klamotten wieder und führten ihn ab, zum Ort, wo die Hinrichtung stattfinden sollte. Die Hinrichtung. Auf dem Weg mussten sie einen Mann zwangsverpflichten, das Kreuz zu tragen, weil Jesus es nicht mehr packte. Zufällig kam Simon auf dem Rückweg von der Arbeit dort vorbei. Simon stammte aus Kyrene und war der Vater von Alexander und Rufus. Die Soldaten zwangen ihn dann, das Kreuz zu schleppen. Jesus wurde so zu einem Platz gebracht, den man damals Golgatha nannte. Das heißt übersetzt, der Ort, wo viele Schädel liegen. Um seine Schmerzen etwas weniger zu machen, wollten sie Jesus ein Betäubungsmittel geben, Wein mit Myrrhe vermischt, aber er lehnte das ab. Dann nagelten sie Jesus an das Kreuz. Seine Klamotten wurden in einem Würfelspiel versteigert. Es war 9 Uhr morgens, als das passierte. Über seinem Kopf hatten sie ein Schild aufgehängt. Dort stand immer drauf, warum jemand verurteilt wurde. Bei Jesus stand da drauf, der König von den Juden. Neben Jesus wurden noch 2 andere Verbrecher hingerichtet. Die Leute, die am Kreuz vorbeigingen, verarschten Jesus auch noch. Du wolltest doch den Tempel in 3 Tagen abreißen und wieder aufbauen, hä? Hast du den Mund wohl zu voll genommen? Jetzt komm doch runter und rette dich selbst! Auch die Oberpriester und die Theologen verarschten Jesus in einer Tour. Anderen Menschen hast du doch auch geholfen. Jetzt hilf dir mal selbst. Da hängt er also, unser toller Retter, unser Christus. Na, jetzt soll er mal zeigen, was er drauf hat und vom Kreuz runterkommen.
Jesus stirbt. Gegen 12 Uhr mittags gab es plötzlich eine Sonnenfinsternis. Die ging über 3 Stunden. Um 3 Uhr nachmittags schrie Jesus mit aller Kraft:
Mein Gott, wo bist du jetzt? Warum bist du nicht mehr da?
In seiner Sprache hieß das Eli, Eli, Lama, Asabtani. Ein paar von den Schaulustigen hatten das falsch verstanden und behaupteten später, er hätte den Propheten Elia gerufen. Ein Typ lief plötzlich los, nahm einen Schwamm, tränkte den mit Essig, steckte ihn auf eine Stange und hielt ihn Jesus als Erfrischung hin.
Mal sehen, ob Elia vorbeikommt. Vielleicht holt er ihn ja runter, lästerte er.
Jesus schrie noch einmal voll laut und dann starb er. Im selben Augenblick zerriss der Vorhang, der im Tempel einen superheiligen Ort verbarg, von oben nach unten in 2 Teile. Der Hauptmann, der den Befehl über die Hinrichtung hatte, verfolgte die ganze Szene. Als er sah, auf welche Art Jesus gestorben war, meinte er nur: Auf sicher, dieser Typ war der Sohn von Gott. Einige Frauen hatten die ganze Sache aus der Distanz miterlebt. Eine von ihnen war Maria, die aus Magdala stammte, dann noch eine Maria, die Mutter vom kleinen Jakobus und von Josef und Salome. Alle 3 Frauen waren schon lange mit Jesus unterwegs. Seit der Zeit in Galiläa hatten sie für Jesus gesorgt. Sie waren mit vielen anderen Frauen zusammen.
Da endet jetzt natürlich eigentlich der Karfreitag. Aber weil natürlich dann irgendwie unsere Hoffnung weitergeht, oder vielmehr, weil ja irgendwie der Glaube irgendwie darauf basiert, dass Jesus auch wieder auferstanden ist, gehen wir einfach nochmal zum Ostersonntag weiter und hören uns den Rest der Geschichte dann auch noch an, wie Jesus wiederkommt.
Johannes 20, 1 bis 31. Das große Comeback. Sonntag, ganz früh morgens, noch vor dem Sonnenaufgang, kam Maria Magdalena zum Grab von Jesus. Plötzlich sah sie, dass der Stein, der vor dem Eingang lag, weg war. Voll panisch lief sie zu Simon Petrus und dem anderen Freund, den Jesus besonders lieb hatte. Sie erzählte ihnen:
Stellt euch vor, sie haben die Leiche vom Meister aus dem Grab geklaut. Ich habe keine Ahnung, wo sie ihn jetzt hingebracht haben.
Sofort rannten Petrus und der andere Freund zum Grab. Der Freund legte voll den Sprint hin und war als erster da. Er sah kurz rein und da lagen tatsächlich nur die Tücher rum. Er ging aber nicht rein. Als Petrus danach kam, ging er in das Grab rein, sah da aber auch nur ein paar von den Tüchern, sonst nichts. Das Tuch, mit dem der Kopf von Jesus eingewickelt worden war, lag ordentlich zusammengefaltet auf der Seite. Jetzt traute sich auch der andere Freund von ihm in die Grabkammer, und als er das leere Teil gesehen hatte, fing er auch an zu glauben, dass Jesus nicht mehr tot war, sondern lebte. Sie hatten es bis zu dem Zeitpunkt nämlich noch nicht begriffen, was in den alten Schriften dazu gestanden hatte, dass Jesus zwar sterben, aber dann von den Toten auferstehen würde. Dann gingen die Freunde wieder zurück nach Jerusalem. Jesus trifft Maria Magdalena. Maria war auch nochmal zum Grab gegangen, weil sie um Jesus trauern wollte. Als sie da war, musste sie erstmal voll losheulen. Dabei bückte sie sich in das Grab und entdeckte plötzlich zwei Engel, komplett in weiß gestylt, die genau an der Stelle, wo die Leiche gelegen hatte, saßen. Einer am Kopf und der andere am Fußende. »Was ist los? Warum heulst du?«, fragten die Engel. »Na, weil sie die Leiche von meinem Jesus verschleppt haben und ich habe keine Ahnung, wohin.« Als sie sich umdrehte, stand da plötzlich Jesus. Aber sie erkannte ihn nicht sofort. »Was geht? Warum weinst du?«, fragte er sie. »Warum bist du überhaupt hier? Wen suchst du?« Sie dachte zuerst, »Oh, der Gärtner ist da.« »Mein Herr, wenn Sie die Leiche weggebracht haben, dann sagen Sie mir bitte, wo sie jetzt liegt. Dann gehe ich dahin, um sie zu holen.« »Maria«, sagte Jesus. Da drehte sie sich um und rief erschrocken, »Mein Lehrer! Halt mich hier nicht länger fest«, warnte Jesus sie. »Ich bin noch nicht zu Gott, meinem Vater, zurückgegangen. Bitte richte aber meinen Freunden und Geschwistern aus, dass ich jetzt zu meinem, also zu unserem Vater gehen werde. Ich gehe zu meinem und unserem Gott.« Maria Magdalena rannte sofort zu seinen Freunden und erzählte denen brühwarm, was sie gerade erlebt hatte.
»Leute, ich habe gerade Jesus getroffen!«
Dann erzählte sie ihnen, was er ihr aufgetragen hatte. Jesus, total verändert, trifft seine Freunde das erste Mal. An diesem Sonntag hatten die Freunde von Jesus ein Treffen organisiert. Weil sie große Angst hatten, von den Juden verfolgt zu werden, traf man sich heimlich hinter verschlossenen Türen. Plötzlich stand da Jesus mitten im Raum und sagte,
»Peace, hallo Jungs, alles klar bei euch?«
Nach dieser Begrüßung zeigte er ihnen erstmal die Wunden an seiner Hand und in der Rippengegend. Die Freunde rasteten total aus, weil sie sich so sehr freuten, dass er wieder da war und lebte. Jesus sagte, »Ich wünsche euch Frieden. Also Leute, so wie Gott der Vater mich losgeschickt hat, so schicke ich euch auch los.« Dann pustete er sie an und meinte dabei,
»Hier, nehmt das. Das ist die Kraft, die von Gott kommt, sein Heiliger Geist. Ab jetzt gilt, wenn ihr jemanden seine Schuld verzeiht, dann ist das auch okay für Gott. Und wenn ihr sie ihm nicht verzeiht, dann klebt sie weiter an ihm.«
Thomas, einer von den 12 engen Freunden, er wurde auch der Zwilling genannt, war gerade nicht da, als sie dieses Treffen mit Jesus hatten. Später erzählten sie ihm,
»Hey, Jesus war da!«
Er konnte das aber echt nicht glauben.
»Also, erst wenn ich seine Wunden mit eigenen Augen gesehen habe und ich sie auch anfassen konnte, und wenn ich dann noch die Wunden an seinem Brustkorb checken kann, dann würde ich das glauben.«
8 Tage später hingen die Freunde wieder zusammen und diesmal war Thomas auch mit am Stand. Plötzlich steht Jesus mitten im Raum und das, obwohl die Tür verschlossen war. Er begrüßte sie.
»Hey, Freunde, ich wünsche euch Frieden.«
Dann ging er zu Thomas und meinte,
»Na, dann fass mal auf diese Stelle hier und check auch nochmal meine Hände.
Und dann kannst du von mir aus auch nochmal meinen Brustkorb abchecken. Zweifel nicht mehr, fang an zu glauben.« Thomas war total platt und sagte nur,
»Mann, Meister, du bist es ja, du bist mein Gott.«
Jesus' Reaktion war nur, Tja, du glaubst das jetzt, weil du das mit deinen eigenen Augen sehen konntest. Gut drauf kommen die, die das nicht können und es trotzdem glauben. Die Freunde von Jesus kriegten noch einige andere Wunder mit, die ich jetzt nicht in diesem Buch alle erzählen konnte. Aber alle Sachen, die ich hier erzählt habe, sind dafür da, dass ihr das glaubt. Jesus Christus ist wirklich der Sohn von Gott. Und nur durch den Glauben an ihn wird es möglich, ewig zu leben.
Ja, Amen. Wir machen jetzt Lobpreis. Ich hoffe, dass das, ich weiß mal, ein bisschen Experiment, irgendwie mal so hauptsächlich nicht das gepredigte, ausgelegte Wort Gottes im Gottesdienst zu haben, sondern das Vorgelesene. Ich hätte es eigentlich selber vorgelesen, aber dann ist mir so die CD in die Hände gefallen und ich dachte, das ist richtig schön, habe mir das nochmal zu Hause angehört, mich selber hat das sehr berührt. Ich hoffe mir, dass da jetzt heute Abend auch wie was rübergekommen ist. Ich hoffe, dass es euch auch berührt hat. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du gestorben bist. Amen.